Impulse, der KPMG-Podcast.
Willkommen bei unserer Podcast-Reihe, wie wir in Zukunft arbeiten werden, wo wir mit Persönlichkeiten aus dem HR-Umfeld über Entwicklungen und Herausforderungen in der Arbeitswelt sprechen dürfen. Mein Name ist Alexandra Tomaschek und zusammen mit Thomas Schmutzer freue ich mich, dass wir für unsere heutige Folge Herwig Kummer, Leiter des Personalmanagements beim ÖRMTC, als Gesprächspartner begrüßen dürfen. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wie geht's Ihnen?
Ja, mir geht's sehr gut. Bin hier sehr gut angekommen und ich bin gespannt, wohin uns unser Gespräch führen wird.
Wir haben uns im Vorfeld ein paar Fragen gestellt, weil wir einfach im täglichen Doing, auch in den Projekten, in Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Kundinnen vermehrt auf gleiche Fragestellungen stoßen, wo wir jetzt gerne mit Experten darüber sprechen möchten, wie die das in ihren Unternehmen lösen. Jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus, was glauben Sie, wie wird sich das Arbeiten beim ÖRMTC in den nächsten 3 Jahren verändern?
Ja, ich glaube, gar nicht so viel und doch ganz wesentlich. Beides zugleich. Zu meiner Person, ich bin mittlerweile fast 30 Jahre im HR-Bereich in unterschiedlichen Funktionen tätig. Dazwischen auch mal einen Ausflug in die Linie und dann wieder zurückgefunden in HR. Seit tatsächlich mittlerweile 21 Jahren beim ÖMTC, weil ich die Organisation einfach sehr gerne mag und weil sie auch sehr menschenorientiert nach innen ist, so wie sie nach außen hin auch sehr helferorientiert ist, kann man sehr gut Personalmanagement machen, weil es um die Menschen geht. Das ist manches Mal auch der Pferdefuß, weil es um Menschen geht und weil es auch sehr individuell auch dann ist und weil es dann gilt, auch einzelne Lösungen zu finden. Und das ist die Überleitung auch in die Zukunft. Ich glaube, das wird immer mehr werden, dass wir nicht eine Zukunft in der Arbeitswelt haben, sondern vielfältige. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir das heute schon. Wir unterhalten uns über mobiles Arbeiten. Wir feiern 60 Jahre Bahnhilfe. Die arbeiten seit 60 Jahren mobil, ja, und dezentralisiert. Also viele dieser Erfahrungen haben wir schon gemacht und haben sie aber vielleicht auch gar nicht so tituliert oder auch gar nicht so wahrgenommen. Und so wird sich auch in Zukunft sehr viel mehr ergeben. Ja? Möglicherweise war mobiles Arbeiten, und wie es durch die Pandemie vielleicht jetzt noch verstärkt wurde, ist das eine neue Geschichte oder eine ungewohnte für manche Berufsgruppen. Für andere ist das tagtäglich der Fall. Und wenn ich in meinem Fall das ÖMTC schaue, dann wird die Arbeitszukunft in 3 Jahren, zum Beispiel am Stützpunkt, auch sich anders entwickeln als vielleicht in einem Zentralbereich oder vielleicht in der Fliegerei oder in der Fahrtechnik oder wo auch immer. Wir werden sehr vielfältige Zukünfte haben und schon in 3 Jahren. Es wird uns nur nicht auffallen, weil wenn wir heute 3 Jahre zurückschauen, sind wir mitten in der Pandemie. Das haben wir Gott sei Dank schon hinter uns gelassen, manches Mal oder teilweise vielleicht sogar schon verdrängt. Und da hat das Arbeiten wieder ganz anders ausgeschaut. Und das war ein rapider Bruch für sehr viele Organisationen, also auch für uns. Wir hatten die Herausforderungen, innerhalb von 3 Tagen das komplette Callcenter ins Homeoffice zu bekommen. Ja, das war eine technische Herausforderung, eine logistische Herausforderung. Unsere Mitglieder haben nie was davon gemerkt, weil das Ding weiter funktioniert hat. Aber das ist ja genau das, was so spannend ist. Ja, und wir hätten uns ein halbes Jahr davor nie denken können. Also wir hatten auch damals schon mobiles Arbeiten, auch im Callcenter zum Beispiel. Aber dass wir das komplette Callcenter, dass das komplett leer ist und dass alle zu Hause sitzen, über 300 Leute, das war unvorstellbar. Ja, und das kommt oft sehr, sehr schnell. Und andere Dinge kommen sehr, sehr langsam oder schleichen sich halt auch ein. Und wir merken erst in der Rückschau, was sich eigentlich auch getan hat. Darum glaube ich, es wird vieles so sein, wie wir es kennen. Und dann wird aber vieles auch anders sein und vor allem auch sehr vielfältig sein.
Du hast jetzt das angesprochen, das Thema Veränderung, das ja ein Dauerbrenner ist. Und Sie sagen, man sieht es oftmals erst hinterher. Das ist was, das würde ich vielen Kunden und Kundinnen gerne mitgeben, weil die dann so super gestresst sind mit, ach, ich stehe jetzt vor einer Veränderung und wann merke ich denn, dass da sich was tut und wann kann ich da erste Erfolge messen? Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die man ihnen mitgeben muss. Das passiert manchmal auch einfach schleichend.
Und man kann es nicht wahrnehmen. Ja. Ich vergleiche das immer mit der sprichwörtlichen Erbtante, die zu allen heiligen Zeiten im wahrsten Sinn des Wortes einmal vorbeikommt und zu den Kindern sagt, mei, seid ihr groß worden. Wenn man sie aber tagtäglich sieht, merkt man das vielleicht nicht oder erst beim Gewandwechsel oder so. Aber man braucht wirklich auch ein paar so Betrachtungspunkte, wo man sagt, okay, wie hat es vor einem Jahr ausgeschaut? Und dann kommt man drauf, da ist eigentlich entweder sehr viel passiert oder man muss auch feststellen, da ist eigentlich gar nichts passiert, weil ein Jahr in einer Sache möglicherweise sehr lang ist, in der anderen Sache einfach so wie ein Fingerschnipp vergeht.
Sprechen Sie, glaube ich, was ganz Wesentliches an, was wir auch sehen oder jetzt auch aus der wissenschaftlichen Begleitung von dem einen oder anderen Projekt über die letzten Jahre. Ich glaube, es hat sich gedreht und da hat die Pandemie schon einen Schalter gedreht. Ich glaube, vorher war so die Angst oder man muss es alles im Griff haben und planen und man muss jetzt schon wissen, wie es sich anfühlt. So, jetzt haben wir gelernt, da ist eine Intervention passiert, die war nicht geplant, die hat was ausgelöst. Es hat funktioniert. Dann war natürlich die klassische Reaktion aller Organisationen zurück zum Anfang, weil dann den haben wir gekannt. Jetzt sind wir draufgekommen, das funktioniert nicht. Und jetzt passiert das so schleichend, dass die Organisationen sagen, ist okay, wir schauen jetzt nach vorne. Ich glaube auch, man wird die Veränderung erst erleben und dann dadurch spüren. Und ich glaube aber, dass das in vielen Organisationen oder vielen Führungskräften einfach auch Angst macht, weil sie damit noch nicht umgehen können, weil sie einfach sagen, die Rolle der Führung ist ja immer quasi zu wissen, was passiert und die Auswirkungen zu kennen. Oder so, glaube ich, sehen sich ganz viele Managementstrukturen. Und ich glaube, da ist einer der größten Veränderungen, der gerade passiert, nämlich zu sagen, ist dieses Aufsichtfahren und sich dabei wohlfühlen, fängt gerade an. Das ist natürlich in einer Zeit mit Budgetplanungen, KPI-Messungen, Controllings, die ich reporten muss, Aktienkursen, sehr leicht gesagt, aber natürlich schwer umsetzbar. Wie schätzen Sie das ein? Was ist da eigentlich jetzt auch zum Thema Führungskräfte eigentlich notwendig, um in diese Balance zu kommen? Weil sonst ist es ja ein schizophrener Druck, der von zwei Seiten auf einen draufkommt.
Ja, ich habe in einem Vortrag vor einem halben Jahr getitelt, Führungskräfte sind auch nur Menschen. Und ich meine das wirklich so. Die gesamte Transformation legen wir sehr schnell auf die Schultern der Führungskräfte. Was sollen denn die Armen noch tun? Die haben Businessverantwortung, die haben MitarbeiterInnenverantwortung, die haben auch noch möglicherweise privat auch das eine oder andere Thema. Was sollen die denn noch tun? Und jetzt sollen sie noch die Transformation schultern und gleichzeitig lassen wir in der Organisation, Sie haben es angesprochen, KPIs, Planungssysteme, Budgetierungen, Forecasts und wie sie alle heißen, das lassen wir gleich. Aber bitte ändert euch als Menschen. Und ich glaube, da hat man ein wichtiges Element übersehen, nämlich die Organisation als solches. Die Organisation, die über 100 Jahre wenig Innovationen erfahren hat, weil man denkt Organisationen, wie man sie halt denkt und wie man sie kennt, mittlerweile schon traditionell über Generationen hinweg. Und wir müssen auch darüber nachdenken, was braucht denn die Organisation für Innovationen, damit die Führungskräfte auch auf Sicht führen können. Und nicht, wenn ich heute sage, ich führe auf Sicht und mein Management sagt, ja, aber bitte mach mir einen Forecast für die nächsten 3 Jahre. Wie soll ich da auf Sicht? Das widerspricht sich ja. Und natürlich brauche ich ein gewisses Maß an Vorschau, ein gewisses Maß an Vision, wo möchte ich hin, weil sonst bin ich orientierungslos. Auf der anderen Seite brauche ich aber die Flexibilität, die ich im Hier und Jetzt habe. Wenn ich jetzt die Chance habe, A oder B zu tun und mir das aber langfristig wirkt, na dann werde ich doch A tun, selbst wenn es nicht auf meinem Plan steht. Dann muss ich umplanen. Das macht aber gleichzeitig bei vielen Führungskräften genauso wie bei MitarbeiterInnen durchaus die sagen, boah, ich kann mich auf nichts mehr verlassen, wo sind meine Jahrespläne? Ja, wir haben leider noch immer bei uns ein Mitarbeitergespräch einmal im Jahr, wo auch noch Jahresziele vorkommen. Wir wissen, dass das anachronistisch ist und wir sind noch nicht dazu gekommen, es zu überarbeiten. Steht aber ganz oben auf der Agenda, weil wir mit so Jahreszielen einfach nichts mehr anfangen können, weil das Umfeld ist zu volatil, der Markt ist zu dynamisch, es ist kaum auch mehr planbar. Ja, also allein das Reiseverhalten der ÖsterreicherInnen für uns kaum planbar war, vor allem nach der Pandemie, wie wird sich das entwickeln, hat uns vor riesen Herausforderungen auch organisatorischer Art gestellt, nämlich, dass wir diese Leistungen auch dann vollbringen können, wenn sie abgerufen werden. Wir haben das jedes Jahr einmal, wenn wir sagen intern dazu, Eisstoß oder Heißstoß haben, also wenn es das erste Mal so richtig kalt wird, wo jede Batterie eingeht, die nicht mehr ganz aktuell ist. Dasselbe gibt es im Frühjahr noch zusätzlich, also wenn es besonders warm wird, dann gibt es auch besonders viele technische Zwischenfälle, dann noch unterstützt von den ersten Motorrädern und Wohnmobilen und Cabrios, die ausgepackt werden. Das fordert organisatorisch. Wir wissen, dass es irgendwann kommen wird, aber wann es genau kommt und in welcher Dimension es kommen wird, wissen wir nicht. Und ich glaube, darauf müssen sich Organisationen einstellen, nämlich diese Flexibilität zu bieten, gleichzeitig aber die Dienstleistung in unserem Fall sehr verlässlich anzubieten und dann noch den Wünschen und auch den Möglichkeiten, Stichwort Vereinbarkeit von privaten und beruflichen, auch noch nachzukommen. Das sind Riesenherausforderungen. Und das gehört gelöst, bevor wir das alles den Führungskräften überstülpen und sagen, löst das und geht es jetzt endlich in diesen Change und am besten transformiert es euch gleich. Aber ansonsten lassen wir das Umfeld gleich. Das wird nicht funktionieren.
Jetzt muss ich gleich eine Frage stellen, die mir jetzt auf der Zunge liegt. Ich bin da ganz bei Ihnen und ich sehe auch diese Schmerzen, die Organisationen dadurch haben. Also Führungskräfte, die dann Führungsaufgaben zurücklegen wollen, weil sie nicht mehr können oder überfordert sind. Ich sehe Organisationen, die dann versuchen, Kasterl anders zu nennen, anders zu schneiden, in der Hoffnung, wenn man das Kasterl bewegt oder anders nennt, dass dadurch was besser wird. Und natürlich kann das nicht funktionieren, weil die Erwartungshaltung viel zu groß ist in einem Kasterl. Das heißt, für mich ist so quasi dieses klassische Zusammenspiel einer Organisation ändert sich. Also die Spielregeln ändern sich, die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet, nämlich von Rollen und Verantwortlichkeiten ändert sich. Und meine Frage jetzt ist, wie schätzen Sie die Rolle einer HR-Funktion da ein? Weil das ist jetzt ein Thema, was wir vom Markt sehr stark kriegen. Also im Moment die Anfang zum Thema Analyse einer HR, Benchmarking einer HR, Modell einer HR, ist jetzt Business Partner Modell und die sind jetzt auch nicht neu. Ja, ist das die richtige Lösung? Also man versucht es wieder einzuordnen und zu quantifizieren. Das kann einmal für eine Standardbestimmung helfen, aber eigentlich muss ja das auch nach vorne gesehen vielleicht sich ändern. Wie sehen Sie das aus Ihrer Erfahrung?
Naja, HR ist ja kein Selbstzweck in einer Organisation, sondern hat ja eine bestimmte Aufgabe. Eine Aufgabe, die wir uns mit Führungskräften, jedenfalls mit dem Top-Management teilen. Personalarbeit ist die ureigenste Aufgabe in einer Geschäftsführung. Jetzt können wir dazu auch Know-how zur Verfügung stellen, wir können Unterstützung zur Verfügung stellen, aber es muss geklärt sein, wie diese Zusammenarbeit funktioniert und wie diese Rollenaufteilung da ist. Und das merke ich schon, dass das in vielen Organisationen ins Wanken kommt. Und wer bin ich denn dann noch? Wenn man mir meinen Bildungskatalog wegnimmt, habe ich dann überhaupt noch einen Zweck? Und ich glaube, dass das diskutiert gehört. In meinem Fall ist das gut auch diskutiert und es ist auch ein ständiges Anpassen. Es ist ja nicht einmal definiert und dann ist es so, sondern es ist ein ständiges Anpassen. Wer macht denn was? Die Endverantwortung bleibt natürlich im Management, aber die Aufgabe von HR ist da so bestmöglich mit aller Expertise, die wir haben, da auch zuzuarbeiten und mitzuarbeiten im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich habe gerade die Expertise angesprochen. Ich habe gesagt, ich bin 30 Jahre in dem Geschäft. Ich habe vieles verlernen müssen, weil es einfach nicht mehr passt. Was sich in den letzten Jahren im Recruiting verändert hat, haben wir alle erlebt. Meine Prognose ist, dass sich in den nächsten Jahren im Learning extrem viel verändern wird müssen, weil die Strukturen, die wir derzeit haben, noch sehr schulangelehnt. Und wir alle waren in der Schule und wissen, was das wirklich auslöst, im besten und im schlechtesten Fall. Und wir machen es in den Organisationen weiter und glauben, wir kommen damit in die Zukunft und das schafft Flexibilität. Wir werden auch neue Wege finden und manche dieser Expertisen, die wir haben, einfach über Bord werfen müssen, weil es möglicherweise gar nicht mehr uns unterstützt auf dem Weg in diese Zukunft oder in diese vielfältigen Arbeitsweisen, die wir haben werden.
Jetzt sind Sie da ja extrem versiert, wenn es um diese Themenstellungen geht. Einerseits natürlich wegen der Erfahrung, aber andererseits glaube ich auch, weil sie einfach so einen Spaß dran haben, das in ihrer Organisation umzusetzen. Wenn man da jetzt ein krisengebeuteltes Unternehmen oder auch eins ist, das vor wirklich großen Herausforderungen steht, weil sie gar nicht wissen, wie sie es angehen sollen, was würden Sie für einen Tipp, für einen möglichen ersten Schritt geben, wo man anfangen kann, um diese Zusammenarbeit einer HR mit den Führungskräften, mit einem Management zu stärken, zu kräftigen, auf stabile Beine zu stellen?
Eine gute Frage. Wahrscheinlich ist die Krise die schlechteste Phase, um so einen Prozess zu starten, weil in einer Krise es ja darum geht, möglichst rasch Entscheidungen und Umsetzungen zu bekommen, um überhaupt die Chance zu haben, aus dieser Krise rauszukommen. Besser wäre es, also einen Entwicklungsprozess vor der Krise zu starten, weil dort habe ich die Möglichkeiten, die Zeit, ja, das würde jeder sagen, wo soll ich die Zeit hernehmen, obwohl ich noch nicht in der Krise bin, aber ja, ich habe zumindest die Möglichkeit, das zu priorisieren, mir Zeit zu nehmen, um da in die Interaktion zu gehen. In der Krise ist es wahrscheinlich zu spät und da habe ich wahrscheinlich auch wenig Möglichkeiten, jetzt Zusammenarbeit zu klären, Rollen zu klären, da ist der Zug abgefahren. Also ich glaube, ich beantworte jetzt die Frage nicht, aber ich würde jedem raten, vor der Krise anzufangen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil in der Krise ist das kaum bewältigbar. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Natürlich beschäftigen wir uns auch, was bedeutet Führen in der Zukunft? So, und dann haben wir gesagt, wie machen wir das? Ja, also das können wir jetzt ex cathedra von HR als Profi, die sagen, wie Führen geht. Ja, aber wir haben so vielfältige Bereiche. Das wird in der Bahnenhilfe ganz anders ausschauen als in der Rechtsberatung. Das wird in der Fliegerei ganz anders ausschauen als vielleicht in der Fahrtechnik. Und das wird im internen Bereich wie in der IT-Abteilung möglicherweise wieder ganz anders ausschauen als wieder in anderen Berufsfeldern. Das heißt, es wird sehr differenziert sein. Und trotzdem haben wir eine gemeinsame Vorstellung, was denn führen soll und was nicht. Aber was hilft uns die gemeinsame Vorstellung, zum Beispiel in HR und in der Geschäftsführung, wenn diese Basis nicht geteilt ist. Und wir haben eins gemacht, wir haben tatsächlich mitten in der Pandemie, weil wir das am Plan hatten, also schon bevor die Pandemie ausgebrochen ist und wir gesagt haben, das machen wir aber jetzt, weil wir das brauchen und haben aufgerufen und haben 24 Führungskräfte, die freiwillig gesagt haben, ja, was heißt führen über MDC? Ich arbeite hier mit aus allen Bereichen und die haben in einer sehr iterativen Weise wirklich von Woche zu Woche an diesen Themen gearbeitet und sie hatten keine Vorgaben. Die einzige Vorgabe war, am Ende des Prozesses müsst ihr irgendwas Kommunizierbares daherbringen. Wir wissen, es wird nicht vollständig sein, das geht gar nicht, aber irgendwas Kommunizierbares muss da sein. Und die haben am Ende dieses Prozesses, haben sie, ich glaube, 70-seitiges Buch vorgelegt, die Führungskraft 2.0.30. Warum? Weil wir jetzt Strategie bis 2030 haben, die Führungskraft 2.0.30, haben sie beschrieben in Eigenschaften, in Rollen, in Aufgaben. Und dann war es jetzt unsere Aufgabe, das in ein Modell zu schaffen, das wir jetzt aber gemeinsam mit den Führungskräften, mit den restlichen Führungskräften tatsächlich auch ins Leben bringen. Und zwar jeder für sich. Wir reden immer von Authentizität in der Führung. Da kann ich nicht herkommen und eine Schablone drüber legen, aber zumindest Rahmen, wo wir sagen, das entspricht dem, wie wir Führungsarbeit verstehen, wie wir es in der Organisation brauchen und welche Leistung wir auch den Mitarbeitenden zur Verfügung stellen wollen, weil Führung ist ja auch eine Leistung. Und das könnte ich in einer Krise nie machen. Ja? Also das, weil der Prozess einfach zu lange ist, weil die Interaktion und die Kommunikation viel zu lange dauert. Aber vorher kann ich das machen und es hilft sicher. Wir sind jetzt Gott sei Dank in keiner Krise. Der ÖMDC entwickelt sich großartig und da freut sich auch großer Beliebtheit. Das freut mich sehr, auch in der Bevölkerung. Aber trotzdem sollten wir mal in eine krisenhafte Situation kommen, dann glaube ich, dann hilft uns das, weil es Orientierung gibt und weil wir nicht alles von vorne neu denken müssen.
Was macht Sie gute Führung aus?
Gute Führung ist Wahrnehmung der Mitarbeitenden, der direkt zugeordneten Mitarbeitenden. Das hat viel mit Beziehung zu tun, das hat viel mit Interaktion zu tun und hat erst in zweiter Linie was mit Ergebnissen und Leistung und all diesen Dingen zu tun. Bin der Überzeugung, dass Menschen, wenn sie ein Umfeld finden und wenn sie Spaß an bestimmten Dingen haben, so viel Leistung bringen, wie man nie von ihnen abverlangen könnte. Und ich habe da viele Beispiele auch aus meiner täglichen Praxis. Es ist die Kunst, diesen Rahmen zu schaffen, in dem das möglich wird und in dem ich mich auch als Mitarbeiter identifizieren kann mit dem, was ich hier tue, dass das sinnvoll ist und dass das in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Wert gibt, außer irgendwann einmal ein ROI, der irgendwo einmal reportet werden muss. Und ich glaube, das ist nämlich die Übersetzung, wo wollen wir hin, was ist unser Anteil, wo möchtest du hin, was könnte dein Anteil sein, um das zu erkennen, wie das eine ins andere greift. Ja? Und diese Erwartungshaltung und diese Hoffnungen können sich im Laufe der Zeit natürlich auch ändern. Und da ist es an der Führungskraft, das rechtzeitig zu erkennen, das auch einzurichten, dass sich auch Menschen zu sagen, okay, ich mache 20 Jahre denselben Job, ja, dann wäre ich auch in meinem Fall nicht so lange in dieser Organisation, sondern das darf sich auch verändern und das soll sich auch verändern. Und das ist die Aufgabe der Führungskraft.
Jetzt habe ich noch einen ganz persönlichen Ansatz, der mich interessiert. Wie unterstützt das Personalmanagement des ÖAMTC die Führungskräfte ganz konkret? Was sind so ein, zwei Instrumente, mit denen Sie gerne arbeiten, wo Sie sagen, davon profitieren unsere Führungskräfte, da fühlen sie sich unterstützt?
Das ist sehr vielfältig. Das geht von einzelnen Beratungen, zu sagen, was soll ich denn da tun, bis hin zu Rahmen zu schaffen. Das wird vielleicht von der einzelnen Führungskraft als Einengung empfunden, weil das würde ich gerne frei entscheiden. Auf der anderen Seite für die Organisation ist es extrem wichtig, dass wir hier auch gleichartig vorgehen. Und auch das ist eine Leistung von HR, die vielleicht, wenn es viele Führungskräfte gibt, gar nicht so leicht zu erreichen ist. Ist unterschiedlich, auch in Transformationsprozessen dabei zu sein, zu begleiten. Ich glaube, auch da ist es wieder dieses Interagieren und zu schauen, was braucht es denn gerade? Und nicht da mit dem Standard reinzufahren und Schema F zu machen, sagen, das musst du jetzt und das kriegst du jetzt von uns und das andere kriegst du nicht, sondern auch in der Interaktion zu bleiben, was brauchst du dazu? Auch da ist meine Überzeugung, dass die Führungskräfte in der Regel auch was Gutes fürs eigene Team und für die Organisation wollen. Und da treffen wir uns ja auch.
Ich habe jetzt bei einem Kunden erlebt, da hat die HR-Leitung hat dann sich beschrieben als jemand, der das Ohr bei den Mitarbeitern haben muss und einfach am liebsten durchs Haus geht und Stimmungen wahrnimmt und spürt, um dann Tipps und Tricks zu geben. Und ich habe das Bild eigentlich sehr schön gefunden, weil wenn ich das so sehe und wahrnehme, ist das ja auch eine Unterstützung für Führungskräfte. Was ich jetzt im Alltag sehe, ist halt immer wieder auch der Versuch, Prozesse und Kasterl zu zeichnen, weil wir tun uns halt extrem schwer bei Dingen, die nicht definierbar sind. Also in ganz vielen Organisationen. Wir nehmen uns da jetzt gar nicht aus. Wir müssen es in ein Modell gießen und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, also ja, es gibt gefühlte Sicherheit vielleicht. Ich bin auch nicht immer ein großer Fan davon, aber es gibt, man kann auch Richtung geben. Was mich jetzt vielleicht noch interessieren wird, wie Sie das sehen, jetzt auch die Tendenz, diese Modelle zu bauen. Wir folgen ja auch immer Trends. Und jetzt kommt so quasi, wenn wir dieses Modell bauen, der Führung und des Zusammenspiels, kommt jetzt automatisch überall die Diskussion der künstlichen Intelligenz. Was brauchen wir denn von diesem Zusammenspiel denn auch, wenn die KI kommt? Wie sehen Sie künstliche Intelligenz im Alltag oder im Zusammenspiel und Auswirkungen auf Führung? Weil für mich, es ist ein Werkzeug, aber nicht nur, es kann noch mehr sein. Aber ich glaube, da sind wir auch noch sehr in der Findungsphase in vielen Organisationen.
Also ich glaube tatsächlich, dass künstliche Intelligenz dieser oft angesprochene Gamechanger ist, dass wir noch gar nicht abschätzen können, was das mittelfristig oder langfristig bewirken wird. Die Möglichkeiten, die jetzt da sind, sind durchaus eindrucksvoll. Das war es in den Anfängen von Google auch, was die alles finden. Ja. Und man kann sich sehr schnell auch in so Suchergebnissen verlieren. Also sagen, ja, Google findet auch nicht alles und nicht alles auf der ersten Seite, wie man weiß. Man muss schauen, wie sich diese Technologie weiterentwickelt. Die Weiterentwicklungen sind rasant. Auch die Vielfalt an Angeboten etc. nimmt zu. Und es gibt ja nicht nur eine künstliche Intelligenz, da gibt es ja unterschiedlichste. Für die Organisation wird es wahrscheinlich in 3 Jahren, das war ja die Ursprungsfrage, so viel Auswirkungen haben, wie wir es jetzt auch haben. Möglicherweise vielleicht ein bisschen transparenter, weil wir aktiver umgehen. Aber in vielen Produkten ist jetzt auch schon künstliche Intelligenz drinnen. Über einen längeren Zeitraum wird es dann schon ein Gamechanger werden, weil eben diese Technologien uns bestimmte Schritte abnehmen können, die jetzt noch ein bisschen schwieriger umzusetzen sind. Jetzt muss ich halt auch durchaus wirklich algorithmisch durchgehen und sagen, zuerst das, dann das, dann das und wenn das, dann das. Ja, also das kann man ja auch heute alles gut auch abbilden. Da ist natürlich die künstliche Intelligenz viel, viel flexibler, vor allem weil sie selbst, ich bin immer sehr vorsichtig, aber lernfähig ist. Also sie kann natürlich nicht lernen, aber genau das ist es ja. Künstliche Intelligenz sind ja nur maschinelle Lernprogramme, die Strukturen erkennen und dann auch entsprechend wiedergeben können. Aber wie es genau in Organisationen für die Führung, im Lernen, im Wissensmanagement, ich glaube, das müssen wir erst herausfinden. Das ist noch schwer zu prognostizieren. Ich sehe, wie manche Organisationen, obwohl Digitalisierung mittlerweile ja schon durch sein sollte, auch noch mit Paper und Pencil arbeiten, bin ich auch nicht zuversichtlich, dass alle so schnell auf den Zug aufspringen werden.
Das unterschreibe ich, dafür sehen wir ja viel zu oft einfach noch, dass das Grundwerkzeug doch die Excel-Liste noch ist in hochkomplexen Abläufen, auch in High-Organisationen. Also ich glaube, da gibt es noch ein Zusammenspiel. Aber es ist interessant zu sehen, auch nämlich wie Organisationen, also wir haben es bei uns einfach in einer geschützten Werkstatt den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt und es ist ganz interessant zu beobachten, wo es, für was es und wie es angenommen wurde. Und einige Dinge waren klar und es entstehen aber ganz neue Felder, die komplett neu sind. Also es ist auch interessant zu schauen, was kann es denn sein? Und da bin ich bei Ihnen. Ich traue mich da auch noch nicht zu prognostizieren. Es ist nur so wie überall jetzt, ist natürlich Technologie ist immer ein Treiber und ganz viele hängen sich auf Technologie auf, um das als Grund zu nutzen, um irgendwelche Dinge zu machen. Und darum glaube ich, dass dieses Thema wahrscheinlich jetzt auch sehr stark in dieses Führungsverhalten, Führungsorganisation einfach irgendwie abfärben wird oder zumindest man es versucht zu sagen, na, das macht dann eh die KI. Also ich glaube, diese Rollenabgrenzungen könnten spannend werden.
Wir beschäftigen uns ja auch mit diesen Themen. Wir haben ja auch schon längere Zeit mit diesen Themen auch gearbeitet. Jetzt auch tatsächlich bei uns auch eine große Anzahl an Mitarbeitenden, die da auch in einem Pilotprojekt ihre eigenen Anwendungen versucht. Wir müssen schon schauen, wo kann ich es einsetzen, sinnvoll einsetzen und wo ist es nur eine Hoffnung damit verbunden? Weil sehr häufig auch diskutiert wird, werden wir Arbeitsplätze verlieren durch die AI? Ja. Haben wir Arbeitsplätze durch die Digitalisierung verloren? In manchen Orten ja und in manchen Bereichen ja. Dafür habe ich in anderen Bereichen wieder mehr gebraucht. Also ich glaube, es wird sich auch mit künstlicher Intelligenz und mit den vielen Technologien, die dahinter sind, auch da eine Verschiebung geben, dass es dann eben neue Berufe auf einmal gibt. Stichwort Prompting, ja. Möglicherweise gibt es dann ein Prompting-Consulting oder was auch immer, ja, oder eine Anleitung für gutes Prompting. Also es wird neue Berufsfelder geben, andere werden vielleicht weniger wichtig sein und ich glaube, alles andere, da kann man nur, ähnlich wie es die KI manchmal tut, halluzinieren und sich Gedanken machen, was das sein wird und welche AI mit welcher AI E-Mails austauschen wird und wann wir dann wieder eingreifen werden oder so.
Ich glaube, wenn ich das Gespräch zusammenfassen müsste, für mich würde ich sagen, sehr viel Zuversicht und Vertrauen, was mich positiv stimmt und darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. War wieder ein spannender Austausch und bedanke mich auch für Ihre Teilnahme. Möchte mich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Dabeisein bedanken und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.
Impulse, der KPMG Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.